Und nun zum Sport.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. 2:0 gegen Frankreich inklusive dem schnellsten Länderspieltor in der Geschichte des Deutschen Fußballbundes durch Florian Wirtz. Ja, doch, das war jetzt endlich mal wieder ein Auftritt, der überzeugt hat und der beeindruckt hat und der vor allem viele zuversichtlicher gemacht haben dürfte, was die Chancen der Nationalelf bei der Europameisterschaft angeht. Wie hat Bundestrainer Julian Nagelsmann das hinbekommen? Welchen Einfluss hatte die Rückkehr von Toni Kroos und was wäre mit so einem Fußball für die Nationalmannschaft beim Turnier diesen Sommer drin? Unter anderem darüber sprechen wir in den nächsten Minuten. Wir, das sind heute Martin Schneider. Hallo Martin.
Hi, servus.
Philipp Seldorf. Hallo Philipp.
Hallo, guten Tag.
Und Anna Dreher. Sportdirektor Rudi Völler war ganz euphorisch nach dem Spiel. Er hat gesagt, das 2:0 gegen Frankreich sei eines der besten Spiele in den vergangenen 5-6 Jahren gewesen. Stimmst du ihm zu, Philipp?
Die meisten davon habe ich live und an Ort und Stelle gesehen. Deswegen würde ich mir ein Urteil anmaßen wollen und würde natürlich dem Rudi Völler auch gar nicht zu widersprechen wagen. Aber im Grunde hat er recht. Das Problem ist natürlich, es handelt sich um ein Testspiel. Wir vergleichen das mit vielen Turnierspielen, die ungleich ernster waren. Und trotzdem muss man sagen, betrachtet man nur die 90 Minuten, dann stimmt das total.
Vergangene Woche haben wir an dieser Stelle ja über den radikalen Umbruch gesprochen, den Julian Nagelsmann mit seiner 6-Debütanten-Nominierung für die Länderspiele gegen Frankreich und gegen die Niederlande vollzogen hat, wie das die Dynamik verändert und. Jetzt kann diese Frage beantwortet werden. Seine Personalplanung ist ganz gut aufgegangen, oder Martin?
Ja, zumindest für das eine Spiel, ne? Ich will wirklich nicht in die Euphorie hineingrätschen, ne? Aber das ist, glaube ich, trotzdem nochmal wichtig zu erwähnen, ne? Dass ein gutes Spiel, nicht diese Serie, diese triste Serie von, ich weiß gar nicht, was waren 10, 11 Spielen mit einem Sieg jetzt wettmacht. Aber es ist auf jeden Fall extrem wichtig auch für Julian Nagelsmann, dass er nach dieser radikalen Entscheidung jetzt eben die Bestätigung durch so ein Spiel kriegt. Und ich glaube, das ist, was Philipp gesagt hat, das ist wirklich wichtig, dass man einfach mal ganz banal einfach ein gutes Spiel gemacht hat. Weil diese ganz banale Feststellung, dass man einfach mal aus 90 Minuten rausgehen kann und wirklich wenig zu meckern hat, das gab es jetzt über Jahre wirklich nie. Es gab immer was, so nach dem Motto, ja, nicht zu null und dann doch wieder spät den Ausgleich gekriegt. Oder als man mal die Italiener 5:2 geschlagen hat in Gladbach, da stand halt eine italienische Zweitvertretung auf dem Platz, ohne despektierlich sein zu wollen. Und jetzt hat man wirklich mal gegen einen starken Gegner, der auch wettkampfhart gespielt hat, einen überzeugenden Auftritt hingelegt. Und das ist rein psychologisch, rein für die Köpfe extrem wichtig.
Wie ist dem Bundestrainer denn dieser Wechsel gelungen? Also weg von der spielerischen Misere, sage ich jetzt mal, hin zu spielerischer Kunst, zu besserer Ballkontrolle und vor allem ja auch zu kreativeren Ideen, Stichwort 1:0.
Tja, es gibt diverse Ansatzpunkte. Personell, das steht im Vordergrund, das Personelle, logischerweise die Rückkehr von Toni Kroos war extrem einflussreich für diesen Abend. Es hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass Julian Nagelsmann und sein Stab, also da gehören ja auch Sandro Wagner und Benjamin Glück dazu, die, glaube ich, nicht nur stumm daneben sitzen. Dann hat man einfach die Gedanken geordnet und sich festgelegt, was kann diese Mannschaft am besten und was tut ihr am besten? Einfach eine Richtlinie, die man ihr mitgibt. Und ich glaube, das Ergebnis haben wir jetzt am Samstag gesehen. Es ist wirkt fast wie eine Festlegung auf das Eröffnungsspiel beim Turnier gegen Schottland. Die Mannschaft, die gestern gespielt hat, wenn Nagelsmann entscheiden könnte, dann würde die auch, oder wenn er jetzt schon entscheiden könnte, dann würde die eben auch im Juni spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Was hat denn dann das Spiel der deutschen Mannschaft vor allem ausgezeichnet? Vielleicht auch gerade, wenn man den Kontrast dazu nimmt, die Niederlagen gegen die Türkei und Österreich, die ja noch relativ frisch im Gedächtnis sind.
Also es hat sich einfach so viel geändert im Vergleich zu diesen Niederlagen gegen Österreich und die Türkei, dass es halt schwierig ist, das in einem Faktor festzumachen, denn Mitentscheidenden hat Philipp gerade genannt, nämlich die Rückkehr von Toni Kroos und damit eben die komplette Neuordnung des Mittelfeldes, wo ja nicht nur Toni Kroos gespielt hat, sondern auch Robert Andrich, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat. Ich habe letzten Podcast letzte Woche gehört, hat weiß er, dass ich persönlich mit Pascal Kroos gerechnet habe. Aber allein dieses Duo Kroos-Andrich, das erzeugt ja eine andere Dynamik, plus die extrem spielstarke Reihe davor, Gündogan, Wirtz, Musiala, die in der Form ja auch zum ersten Mal zusammengespielt hat. Das ist ja ein komplett neues Mittelfeld und das erzeugt ja auch eine komplett andere Spielanlage, die man in der ein oder anderen Ballbesitzpassage auch sogar gegen Frankreich dann gesehen hat. Aber unabhängig jetzt von man kann jetzt noch auf verschiedene taktische Sachen eingehen, aber unabhängig davon, was ich wirklich gravierend fand, ist, auch wenn es jetzt ein bisschen banal klingt, ist halt der Unterschied der Körpersprache, der Körperspannung. Ich war in Wien im Stadion und da weiß ich, dass wir auf der Tribüne fast verrückt geworden sind in der ersten Halbzeit, weil wir gesehen haben, dass jeder Zweikampf, der so auf der Kippe stand, der ging an Österreich. In so einer Situation, da kannst du dich taktisch auf den Kopf stellen, dann wirst du kein Fußballspiel gewinnen. Und das hatte ich war jetzt nicht in Lyon im Stadion, aber zumindest am Fernseher hatte ich den Eindruck, dass das auch gegen Frankreich sehr viel besser war. Vielleicht irgendwie symbolisch, wenn man sich die deutsche rechte Seite angeguckt hat mit Joshua Kimmich, der ja gegen Kylian Mbappé gespielt hat, der jetzt ja nicht so schlecht ist. Kimmich selbst hat das extrem gut gemacht, aber ich hatte auch den Eindruck, dass Antonio Rüdiger und Jamal Musiala, die bei ihm auf der Seite waren, dass sie ihm immer extrem aufmerksam zur Seite gesprungen sind und immer da waren. Und wenn du sowas hast, dann kannst du anders spielen und dann funktioniert auch eine Taktik, die du dir vorher zurechtgelegt hast.
Toni Kroos ist die Figur, die über diesem Spiel in gewisser Weise steht. Er stand ja vorher schon im Fokus, weil er jetzt eben zurückgekommen ist nach 3 Jahren und er stand auch danach im Fokus, weil er geliefert hat, was erwartet wurde. Also Julian Nagelsmann hat zusammengefasst in der Beschreibung, unfassbar sei das gewesen. Also es gibt diverse Mitspieler, die gestaunt haben, was sie da zu sehen bekommen haben. Also alles richtig gemacht mit seiner Rückkehr. Was hat Kroos denn besonders ausgezeichnet? Also wie hat sein Einfluss dieses Spiel geprägt?
Ja, das entscheidende Kriterium ist eigentlich, dass diese Rückkehr seinem Wunsch und seinem Willen entspricht. Und genau diesen positiven Geist, den hat er mit auf den Rasen gebracht und eben auch ja in eigentlich jeder Minute seiner Gegenwart erkennen lassen. Ich finde, dass man ihm eben diesen Wunsch in der Mannschaft nochmal was zu bewegen und sich jetzt auch der Verantwortung als Zentrumspieler oder als Person im Mittelpunkt total zu stellen, das macht den ganz großen Unterschied. Ich finde Toni Kroos seit vielen Jahren großartig und das ist ein fantastischer Fußballer. Aber in der Nationalmannschaft hat er eben auch bis dann zu seinem freiwilligen Abschied ja nicht mehr den Eindruck gemacht, als ob ihn das so total interessiert. Und das sah man dann auch in seinen Leistungen, die sich eben immer nur bis zu einer gewissen Grenze seinem Niveau näherten. Diese Grenze hat er jetzt deutlich überschritten, ganz einfach, weil er total motiviert war. Und das ist nun mal auch mit das Entscheidende bei professionellen Fußballspielern, dass sie es wirklich, wirklich wollen. Und das, finde ich, hat er sofort zu erkennen gegeben. Und interessanterweise konnte man das sogar schon bei den Trainingsrunden in Frankfurt erkennen, dass da ein ganz anderer Geist hinter steckt oder ja eben einfach ein Wille treibt, den er wirklich in sich trägt. Und ich glaube, das hebt ihn über sich selbst hinweg und er ist halt auch bereit, jetzt sich um alles zu kümmern und dafür eben auch zu arbeiten und zu kämpfen. Und es wurde dann irgendwie ja immer zu bemerkt, oh wow, der ist auch in diesen Zweikampf gegangen und er hat sich mit einer Grätsche eingeschaltet und so. Das konnte der natürlich immer schon und das hat er auch immer schon gemacht. Aber in dieser Konsequenz und in dieser Zielstrebigkeit wie am Samstagabend sieht man es eben selten. Das gibt's dann bei Real Madrid in den ganz großen Champions League Spielen oder gegen Barcelona oder so. Und jetzt hat das eben auch für Deutschland gezeigt. Und wenn er dabei bleibt, dann wird das nochmal eine große Geschichte werden. Da bin ich mir ganz sicher.
Und wie sehr war es dann vielleicht auch dieser große Funke, der übergesprungen ist? Also wie würdet ihr einschätzen, wie viel Anteil hatte jetzt seine Präsenz an diesem Wandel, den wir vom deutschen Nationalteam gesehen haben? Oder lag es schon eher mehr an dem, was Nagelsmann drumherum noch gemacht hat?
Es war so viel Neues dabei, dass es schwierig ist, die einzelnen Faktoren zu differenzieren. Aber man muss ja auch mal ganz banal festhalten, ne? Das Spiel geht ja auch optimal los mit diesem Anstoßtrick, den sie sich da ausgedacht haben, ne? Wo auch Toni Kroos erst zurückläuft und dann Florian Wirtz anspielt. Wenn man sieht das übrigens, man kann es im ZDF ja nochmal sehen, ne? Man sieht ja auch, wie Kai Havertz dann vom Anstoßpunkt lossprintet und quasi den Raum dann öffnet, wo Wirtz dann reingeht, ne? Aber ganz banal, wenn sowas dann halt klappt in den ersten 8 Sekunden, ne? Dann gehst du natürlich auch schon ganz anders in ein Spiel, als wenn du erstmal gemächlich gegen Frankreich, wenn es halt 0-0 steht, ne? Dann muss man halt auch sagen, so ich würde so sagen, so ab der 30. Minute kamen sie auch schon in Schwierigkeiten. Also dann hatten die Franzosen halt schon, Mbappé war vor allem Dembélé auf der Seite gegen Maxi Mittelstädt, der sein Debüt gegeben hat, schon in Schwierigkeiten gebracht, ne? Aber das haben sie dann halt auch überstanden, hatten noch ein bisschen Glück. Das kommt ja auch dazu, ne? Dann hat man endlich mal ein bisschen Glück, dass es dann auch am Ende zu null ausgeht, ne? Und in der zweiten Halbzeit war es dann wirklich überzeugend, was sie gemacht haben.
Wie ging denn überhaupt die Besetzung der Mannschaftsteile auf? Also wenn wir uns jetzt mal annähern an die vielen Faktoren, die eine Rolle gespielt haben bei diesem Wandel, das offensive Mittelfeld habt ihr vorhin schon mal angesprochen, also Ilkay Gündoğan, Florian Wirtz, Jamal Musiala, die dann nach vorne viel gemacht haben. Dann Abwehr war ja immer eine Problemstelle zuletzt, also inklusive Experimenten mit Havertz und Sané, jetzt links Maximilian Mittelstädt, rechts Joshua Kimmich. Also wie ist dieses Gesamtpaket aufgegangen, diese Besetzung der Mannschaftsteile?
Ja, ich glaube besser als der Urheber dieses oder der Absender dieses Gesamtpakets sich erhofft und erträumt hatte, um ehrlich zu sein. Also Julian Nagelsmann hatte ja klare Vorstellungen, welche Spieler zu welcher Position am besten passt. Und das war auch klar, seitdem er ja Bundestrainer ist, zwei sollen auf jeden Fall immer dabei sein, nämlich Florian Wirtz und Jamal Musiala, die er für die besten deutschen Fußballer hält. Und es war dann auch irgendwie klar, wenn in dieser Konstellation mit ja eigentlich drei offensiven Mittelfeldspielern, drei Angriffsmittelfeldspielern, wenn die auf dem Platz stehen, dann passt Niklas Füllkrug nicht so gut dazu. Sondern, und da trifft sich's bestens, dass er gerade bei FC Arsenal in richtig guter Form ist, Kai Havertz, ja, den der auch schon einige Länderspiele gemacht hat, wo man sich gesagt hat, welche Position ist jetzt eigentlich die richtige für ihn? Und in dieser sehr flexiblen Variante, die wir am Samstag gesehen haben, da ist Kai Havertz total gut aufgehoben, weil er zwar einerseits schon Angriffsspitze spielt, aber andererseits eben nicht die Angriffsspitze, die im Strafraum steht und auf Anspiele wartet, um sie dann irgendwie weiterzuleiten oder per Kopf zu verwerten oder so, sondern der ist halt eben so eine spielende Angriffsspitze. Und das war der große Vorzug im deutschen Spiel, besonders offensiv. Das ist so wahnsinnig schwer auszurechnen war für die Franzosen, weil alle genannten Spieler so beweglich sind, so ballsicher, auch so kreativ mit dem Ball, die auch wirklich dribbeln können, die imstande sind, den Gegner einfach auszuspielen. Und das hat diese Mannschaft sehr geprägt am Samstag. Und dann kam auf der Gegenseite hier oder auf der defensiven Seite positiv hinzu, dass da jetzt zwar 4 Leute in der Abwehrreihe standen, die alle ihre Position kannten, genau ihre Aufgabe kannten und sich mit dieser Aufgabe sehr konzentriert auseinandergesetzt haben. Und das gilt ganz besonders, finde ich, für Joshua Kimmich, der gegen Mbappé ein richtig gutes Spiel gemacht hat, obwohl er ihn beileibe nicht immer hat aufhalten können. Das gilt aber auch für Maximilian Mittelstädt, der, glaube ich, ne, Martin hat es geschrieben, sein 4. internationales Fußballspiel bestritten hat, nach 3 Partien mit Hertha BSC in der Europa League vor 7 Jahren. Und ja, es ist mit Ousmane Dembélé zu tun bekam, der wirklich auch richtig stark war und ihn sehr oft hat stehen lassen in der ersten Halbzeit oder jedenfalls öfter. Und trotzdem hat er das richtig gut gemacht, weil er sich eben auch in dieser Position richtig reingekämpft hat und mit seiner Umgebung kommuniziert hat. Und so ergab diese ganze Aufgabenverteilung ein komplettes Bild. Und das war, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, zum Sieg und eben zu einer wirklich guten Vorstellung.
Also ich stimme Philipp zu, dass gegen Frankreich Kai Havertz wirklich gut funktioniert hat als Sturmspitze, was aber auch ein bisschen daran lag, eben dass dieses frühe Tor gefallen ist und dass Frankreich ein bisschen zu einer bisschen offensiveren Spielweise gezwungen war. Ich stelle mir diese Entscheidung, ob Havertz oder Füllkrug, die stelle ich mir als eine schwierige vor für Julian Nagelsmann, weil ich natürlich weiß, dass technisch ist da ein Unterschied zwischen Havertz und Füllkrug, aber ich finde trotzdem, dass Füllkrug dieser Mannschaft Qualitäten geben könnte, die sie vielleicht bei der Europameisterschaft gegen Gegner wie Ungarn oder Schottland wirklich noch sehr gut gebrauchen können. Also das wird noch spannend, wie sich das entwickelt.
Im Sinne von, also wie würdest du ihn im Vergleich zu Havertz charakterisieren?
Naja, das, was Philipp gerade gesagt hat, ne? Füllkrug kann sich besser behaupten in extrem engen Räumen. Ne? Kai Havertz ist jemand, das hat Julian Nagelsmann auch vorm Spiel gesagt, jemand, der den Raum sieht, der in den Raum hineinläuft, der dem Spiel Tiefe geben kann. Und Füllkrug ist halt eher klassischer Mittelstürmer, klassischer Anspielstürmer, zu dem man halt auch mal einen hohen Ball schlagen kann, wenn gerade keine andere Option ist. Und wo es dann halt möglich ist, dass er sich gegen zum Beispiel Willi Orban in der ungarischen Abwehr halt durchsetzt und den Ball behauptet und dann halt zum Abschluss kommt.
Was jetzt ein bisschen unterging in der Debatte und wenn wir jetzt auf einzelne Mannschaftsteile zu sprechen kommen, das ist die Torhüterposition. Also vorher stand ja nicht nur Toni Kroos im Fokus, sondern auch Manuel Neuer, weil der jetzt wieder zurückkam. Marc-André Ter Stegen beim FC Barcelona unangefochten in der Nationalmannschaft gefühlt die ewige Nummer 2. Dann diese Wendung, dass Manuel Neuer abreisen musste. Ter Stegen Nummer 2, jetzt Nummer 1. Also es war so ein bisschen Kuddelmuddel und hat die Angelegenheit auch nicht wirklich einfacher gemacht. Aber ist das eigentlich schon jetzt besprochen, Deckel drauf? Oder wie viel Konfliktpotenzial, wie viel schwierige Gespräche stecken da noch drin?
Also das Timing war aus Julian Nagelsmanns Sicht wirklich unglücklich, also ohne dass er da natürlich da irgendeine Schuld dran trägt. Er hat offensichtlich die Entscheidung verkündet, dass Manuel Neuer halt die Nummer 1 ist und kurz darauf hat er sich dann im Training verletzt und ja, da stecken schon Schwierigkeiten in dieser Entscheidung, weil er natürlich dem Verdacht vorbeugen muss, dass er quasi einfach an einer Entscheidung festhält, weil er an der Entscheidung festhalten will und da hängt es jetzt schon auch an der Leistung und wie verletzungsfrei Manuel Neuer bleibt. Also ich kann mir, um mal ein Extremszenario zu malen, wonach es jetzt nicht aussieht, sieht jetzt aus, als würde Manuel Neuer nach 2 Wochen wieder zurückkommen würden. Aber wenn sich jetzt Manuel Neuer bis zur EM ständig mit Verletzungen herumplagen sollte und Julian Nagelsmann dann sagt, ja, der steht aber trotzdem im Tor, dann kann ich mir vorstellen, dass er in Argumentationsschwierigkeiten kommt zum Beispiel.
Ja, auch da ist es natürlich wieder die Wenn-Dann-Überlegung. Ganz aktuell kann man aber auch auf jeden Fall festhalten, ja, und das kann man auch spüren, das ist natürlich schon irgendwie ein Gefahrenherd. Also deswegen, das muss ja für den wirklich eine echte böse Enttäuschung gewesen sein. Einerseits, dass ihm gesagt wird, Manuel Neuer ist jetzt wieder die Nummer 1. Und die fast größere Enttäuschung womöglich. Ach so, und übrigens, Manuel Neuer ist gerade abgereist, ist ein bisschen verletzt und dann geh du mal wieder ins Tor. Also wenn man sich in seine Lage versetzt, dann ist das ja fast wie eine Zumutung, ja. Und trotzdem hat er halt im Tor gestanden und hat auch eine richtig gute Leistung geboten. Ne? Der hat das 1:1 hat er brillant verhindert, weil als Mbappé vor ihm steht und deswegen hat halt, ja, aus welchen Gründen auch immer gewusst, der wird jetzt lupfen und hat den Fangarm ausgefahren. Aber das Entscheidende ist eigentlich so, und das wurde eben auch so aus der DFB-Delegation signalisiert, aber reden will der über sich und über seine Situation und über die ganze Sache absolut gar nicht in der Öffentlichkeit. Und daran merkt man halt, wie berührt er von der Sache ist und was da noch drin steckt. Ne? Das ist natürlich dann, wenn es dann nochmal Anlass gibt zu diskutieren, dann kann das halt schon auch explosiv werden, denke ich.
Und ist diese Art des Umgangs aus eurer Sicht, also jetzt mal abgesehen von der Verletzung, aber denn gerechtfertigt? Also ist für euch Manuel Neuer so klar die Nummer eins, dass jemand wie Ter Stegen, der ja nachweislich auch ein Weltklasse-Torhüter ist, dass der immer die Nummer zwei bleibt?
Nee, also so klar ist es nicht und es ist definitiv eine der schwersten Entscheidungen, die der Bundestrainer zu treffen hat. Bevor er die Entscheidung getroffen hat, konnte man das schon nachvollziehen, weil eben Manuel Neuer diesen historischen Vorsprung, nenne ich es mal, hat und auch durch diesen historischen Vorsprung, quasi diesen Autoritätsvorsprung, also sind ja nur weiche Faktoren, sind jetzt gar keine torwartspezifischen Faktoren, aber was ich immer in Argumenten gesagt habe, ne, man würde sich einfach als Bundestrainer eine zusätzliche Baustelle aufmachen, wenn man halt Manuel Neuer als Nummer zwei auf die Bank setzen würde. Gleichzeitig gilt das, was ich eben gesagt habe, ne, man darf trotzdem nicht den Eindruck erwecken, als würde man halt Manuel Neuer jetzt einen Freifahrtschein geben, so nach dem Motto, der kann passieren, was will, ne, und der kann sich jetzt leisten, was er will, und der Ter Stegen sitzt trotzdem auf der Bank. Es ist wie Philipp sagt, es ist eine heikle Geschichte und es ist wirklich hohe Bundestrainerkunst, die so zu lösen, dass sie nicht negativ auf die Mannschaft ausstrahlt.
Groß verändern will Nagelsmann seine Aufstellung nicht, soweit ich mitbekommen habe. Muss er ja auch nicht, hat ja wunderbar funktioniert. Aber am Dienstag geht es gegen die Niederlande, bisschen anderes Team als Frankreich. Worauf kommt es bei diesem Auftritt denn jetzt dann an?
Das Entscheidende ist, diese Leistung von Samstagabend zu bestätigen und ein gutes Spiel zu machen. Das Ergebnis ist sicherlich auch nicht ohne Belang, aber es ist nicht so entscheidend. Es geht wirklich darum, diesen aus einem guten Spiel mit einem zweiten guten Spiel einen Trend zu machen und damit die Stimmung zu beeinflussen und sich selber zu bestätigen. Und das, was Martin eben gesagt hat, das muss man auf jeden Fall natürlich immer im Hinterkopf haben. Es hängt ja logischerweise auch davon ab, wie der Gegner spielt. Und Frankreich ist in der Beziehung für die Mannschaft, die am Samstag auf dem Platz stand, auch ein guter und dankbarer Gegner gewesen, weil sie mitspielen und weil sie auch Räume geben dann in der Gegenbewegung. Das wird natürlich gegen eben zum Beispiel Ungarn ganz sicher anders aussehen. Und da muss man vielleicht auch eine andere Aufstellung wählen.
Stichwort Trend, wenn wir den Blick jetzt erweitern, also über dieses unmittelbar bevorstehende Spiel gegen die Niederlande hinaus, wie nachhaltig könnte denn diese jüngste Entwicklung sein? Was schätzt ihr?
Ja, ich finde, was ich eben schon versucht habe anzudeuten, es hilft jetzt Julian Nagelsmann auf jeden Fall. Seine radikalen Entscheidungen wurden legitimiert durch diesen Sieg gegen Frankreich. Es ist halt wichtig, das gegen die Niederlande zu bestätigen. Und dann werden wir über die Wochen eben die Dynamiken des Fußballs erleben. Wir hatten letzte Woche im Podcast auch kurz drüber gesprochen. Es ist absolut nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel dieser riesige Dortmund-Block, der jetzt zu Hause geblieben ist, die haben Champions League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid, was zumindest nicht der allerschwerste Gegner ist, soweit man halt in einem Champions League-Viertelfinale noch von einem vergleichsweise einfachen Gegner sprechen kann. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass sie da eine gute Leistung zeigen. Wir hatten Leon Goretzka, der nicht dabei ist und für den es jetzt auch schwerer geworden ist, weil man halt gesehen hat, dass dieses Mittelfeld so gut funktioniert. Aber der hat auch beim FC Bayern eine aufsteigende Form gezeigt. Und dann würde es mich wirklich schwer wundern, wenn dann nicht die üblichen Reflexe, die üblichen Debatten halt einsetzen würden. Und da ist dann halt Julian Nagelsmann als Bundestrainer gefragt, eben teilweise dann bestimmt auch harte Entscheidungen zu treffen.
Der DFB will den Blick ja gerne zeitnah noch weiter in die Zukunft werfen und die offiziellen Gespräche suchen mit Julian Nagelsmann, mit Rudi Völler. Die beiden sollen, wenn es nach dem DFB geht, gerne bis zur WM 2026 bleiben. Wie realistisch ist es denn jeweils? Also Julian Nagelsmann ist sicherlich jemand, dem bewusst ist, dass er auf dem Trainermarkt jetzt nicht unbegehrter geworden ist nach den jüngsten Leistungen.
Naja, nach meinem Verständnis ist es nach wie vor nicht ganz so wahrscheinlich, dass er beim DFB bleibt, aber vielleicht ein bisschen weniger unwahrscheinlich. Nicht nur nach diesem Wochenende, sondern so nach der Entwicklung der letzten Wochen. Die Beziehungen innerhalb der Fußballfachleute in der Nationalmannschaft. Also da gehören natürlich Rudi Völler dazu, da gehört aber auch Andreas Rettig dazu. Und letztlich auch der Präsident Bernd Neuendorf, den ich jetzt nicht unbedingt als Fußballfachmann bezeichnen möchte, was auch keineswegs eine grobe Respektlosigkeit darstellt. Aber das macht jetzt, das ist jetzt nicht entscheidend. Ich glaube, dass so das Vertrauensverhältnis schon sehr gut ist. Und da gibt es eigentlich wirklich eindeutige Signale von allen Beteiligten. Aber ob das jetzt dann wirklich eine Perspektive ergibt, die eben, sagen wir mal, bis zum nächsten Turnier nach der EM weißt, da habe ich so meine Zweifel. Wenn dann wäre das eine sehr grundlegende Entscheidung, auch des Protagonisten Nagelsmanns zu sagen, ich leg mich jetzt auf das Leben als Nationaltrainer für 2 Jahre fest und vielleicht weil es ihm privat passt oder ja, weil es vielleicht privat eben andere Möglichkeiten eröffnet. Denn natürlich ist eben ein Nationaltrainer im Alltag, das heißt im 365-Tage-Alltag, nicht so gefordert wie ein Vereinstrainer, ist ja klar. Und vielleicht kommt ihm das sogar zugute, auch wenn er ja eigentlich eben auch ein junger Mann ist und ein bekanntermaßen eben auch eine sehr agile Persönlichkeit, die tägliche Herausforderung sucht, aber vielleicht orientiert er sich anders. Ich finde es interessant, dass beide Seiten so ein bisschen aufeinander zugegangen sind in den letzten Tagen. Vor allen Dingen Nagelsmann hat sich da nochmal ein bisschen geöffnet und bin gespannt, wie das ausgeht. Im Moment schätze ich es ehrlich gesagt aber immer noch so ein, dass man eben jetzt dieses Bündnis in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, andeutet oder bekräftigt und auch eben mit Avancen für eine Fortsetzung der Beziehung. Aber ich glaube, das richtet sich vor allem auf die Europameisterschaft und darauf, den Trainer zu stärken und keine Zweifel zuzulassen.
Aber Rudi Völler kennst du ja persönlich auch aus den Leverkusener Zeiten ganz gut. Also ist jetzt, ohne ihm zu nahe zu treten, ein weniger junger Mann, als Julian Nagelsmann es ist. Der Posten scheint ihm ganz gut zu taugen. Also wie könnte er überlegen oder was ist bei ihm vielleicht auch ausschlaggebend dafür?
Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wir haben ihn ja gesprochen, Martin und ich. Und auch vorher gab es eben schon Signale von Leuten, die ihm nahestehen. Der hat Gefallen an dem Job gefunden. Eigentlich wieder erwarten, weil am Anfang, als er die Sache übernommen hat vor 14 Monaten, da hat er gestaunt, wie viel Arbeit das ist und wie viel er jetzt unterwegs ist, weil ihn auch der Präsident überall hin mitgenommen hat. Und es ist natürlich immer gut, wenn man mit Rudi Völler irgendwo hinkommt. Dann hat man automatisch schon mal ein paar Pluspunkte gesammelt und davon hat Neuendorf Gebrauch gemacht. Und ja, das hat sich aber dann irgendwie auch so entwickelt, dass er das dann gut fand, der Völler. Und dann kam Andreas Rettig dazu, die sind natürlich uralte Bekannte, auch noch aus Leverkusener Zeiten und natürlich über all die Jahre in der Bundesliga. Und ganz sicher hat der Rudi Völler sich auch über Andreas Rettig oft genug geärgert, weil die so vom Sendungsbewusstsein her ganz andere Leute sind. Und trotzdem sind das aber eben auch so richtige, ich nenne sie jetzt mal Fußballmenschen. Und das passt dann doch wieder ganz gut. Und man hat so das Gefühl, da ist was entstanden. Und das sagt er ja genau so, sagt das ja selber. Und ja, der hat halt Gefallen daran gefunden. Auch das hat er selber gesagt. Insofern ist es alles überhaupt kein Grund, jetzt geheimnisvoll zu tun. Da liegt die Sache relativ offen auf dem Tisch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann auch so kommt. Und der zumindest so bis zur WM vielleicht 2026 in USA, Mexiko, Kanada, dass er dann weitermacht.
Also Rudi hat Bock, kann man so sagen.
Ja, das ist so, ich hätte ehrlich gesagt die lange Rede mir sparen können und hätte sagen können, genau das, ja.
Auf keinen Fall hättest du dir die sparen können. Das war sehr interessant. Das Interview war übrigens auch sehr interessant. Gibt's immer noch natürlich nachzulesen bei sz.de und in der digitalen Ausgabe der Zeitung.
Ich wollte nur sagen, dass man sich auch bei der Person Rudi Völler einfach bewusst machen muss, quasi, wie viel in einem Jahr jetzt passiert ist. Ich meine, er ist ja quasi Sportdirektor geworden in einer Situation, wo man aus der WM in Katar rauskam, wo Oliver Bierhoff ging, wo es diese Taskforce gab, die, wie man jetzt weiß, offensichtlich genauso, wild zusammengewürfelt war, wie es den Anschein hatte, die aber halt dann der Meinung war, Rudi Völler sollte das tun, was sicher keine schlechte Entscheidung war. Aber das war ja quasi der Startschuss, wie er da losgelegt hat. Da war Hansi Flick noch Trainer und jetzt, Philipp hat es gesagt, ne, ist Andreas Rettig da, ist Hannes Wolf für den Juniorenbereich da, ist Nia Künzer für den Frauenbereich da und das ist alles mal wieder in geregelteren Bahnen, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren. Und gesetzt den Fall, dass das bei der EM jetzt nicht komplett schief gehen sollte, ne, sind es einfach ganz andere Voraussetzungen als zu dem Zeitpunkt, als er angefangen hat.
Wie wichtig wäre es denn für den Erfolg der Nationalmannschaft, dass Rudi Völler bleibt?
Ja, das ist ja eben eine Frage, die im Konjunktiv gestellt wird und die auch nur im Konjunktiv beantwortet werden kann. Das ist nicht messbar, aber man kann sich das wie im Verein vorstellen. Ja, wenn ein Trainer das Gefühl hat, da sind Leute an seiner Seite, die von der Sache was verstehen, mit denen man sich austauschen kann, die in der Öffentlichkeit aber auch was gelten und das Vertrauen, das dann auch sozusagen in die Öffentlichkeit tragen. Und das stärkt einfach die Stellung eines Trainers und es erweitert einfach auch, ja, wie soll ich sagen, den Wissenshorizont innerhalb dieser kleinen geschlossenen Gruppe. Insofern, wie gesagt, nicht in Zahlen zu erfassen, aber es ist immer gut, einfach mehrere gute Leute am selben Ort zu wissen, die gut miteinander arbeiten und die von der Materie eben auch was verstehen. Und das ist ja, wenn es um Fußball geht, bei Rudi Völler allemal der Fall. Und er ist ja auch beileibe nicht nur eben darauf beschränkt, sich mit Fußball auszukennen, sondern er hat halt eben auch, ja, er kennt diese ganze Szene und er kennt das Metier auch in der Öffentlichkeit, das Spiel der Medien, den Umgang mit den Medien. Er kann Dinge deuten oder so. Der ist jetzt nicht der klassische Manager, der sich irgendwie der Organigramme aufstellt und strukturell arbeitet. So, das ist aber auch nicht nötig. Dafür gibt's andere. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig einfach, dass sich, ja, auch ganz banal, die Leute miteinander wohlfühlen.
Sollten Rudi Völler und Julian Nagelsmann bleiben oder sollte auch nur einer von beiden bleiben, dann wären das ja auch abgesehen vom Sportlichen auf mal noch gute Nachrichten, die ablenken würden von dieser enormen Aufregung, die es rund um den Ausrüsterwechsel von Adidas zu Nike gegeben hat. Das müssen wir an dieser Stelle natürlich auch noch kurz thematisieren, weil diese Welle ja wirklich sehr groß war. Also bis in die Bundespolitik haben sich Menschen darüber geäußert. Das war nicht nur was Fans angefasst hat, sondern von Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister, bis zu Friedrich Merz haben sich alle irgendwie bemüßigt gefühlt, da jetzt was zu äußern. Und dann war die Rede von Standortpatriotismus und so weiter. Das wiederum hat den DFB-Präsidenten dazu animiert, sich als, ja, sogar fassungslos, hat er gesagt, zu äußern, dass es eben so viel Kritik gibt an diesem Millionendeal und dass er sich sicher nicht entschuldigen wird dafür, dass der DFB ab 2027 nicht mehr Adidas trägt, sondern eben Nike. Habt ihr das erwartet, dass das so eine Riesensache wird?
Also es ist schwierig als Journalist zuzugeben, dass man etwas nicht hat kommen sehen, aber ich gebe zu, in der Heftigkeit habe ich es nicht erwartet. Also als ich die Meldung kam, wirklich in der Tat überraschend, ja auch für sehr viele Beteiligte überraschend, wie man jetzt weiß. Mir war schon klar, dass das natürlich eine große Nachricht ist, ne? Aber die Wellen, die es dann geschlagen hat, das habe ich so nicht kommen sehen und es ist auch ein bisschen schwierig, da jetzt quasi alles sauber auseinander zu trennen. Dass der DFB von Adidas zu Nike wechselt, wenn es so sein sollte, selbst das weiß man ja nicht genau, aber da deutet ja im Moment vieles darauf hin, dass das Angebot so viel besser war als das von Adidas, was ja, glaube ich, sogar Adidas gesagt hat, dann wär's ja mehr als fahrlässig vom DFB, das nicht zu machen. Der DFB ist ein gemeinnütziger Verband.
Mit vielen Schulden.
Mit einem strukturellen Defizit und einer schwierigen Finanzlage. Warum diese Entscheidung jetzt verkündet wird, das ist quasi immer noch Gegenstand von Recherche und eine offene Frage.
finde daran, sind mehrere Aspekte interessant, aber der entscheidende Punkt ist eigentlich, warum eigentlich diese ganze Aufregung? Letztlich ist es die Frage, wer rüstet wen aus? Also welcher Sportartikel-Gigant rüstet den DFB aus und zahlt dafür gut? Die ist ja schnell beantwortet. Natürlich nehmen die das Angebot an, das wirklich besser ist und weil sie das Geld brauchen und weil es auch normal ist, das beste Angebot anzunehmen. Hier in diesem speziellen Fall wird aber eben Sentimentalität und Nostalgie berührt und das ist halt eine rein emotionale Empörung. Und die ist auch vollkommen legitim, ja, weil halt Fußballfans mit der Nationalmannschaft eben diese Zweieinigkeit mit Adidas verbinden. Und ich finde es dann echt indiskutabel und auch peinlich, dass eben Politiker sich so ja gleichermaßen kenntnisfrei und rein nach Gefühl geäußert haben. Damit meine ich jetzt wirklich auch weniger den Bundeswirtschaftsminister, der den interessanten Begriff Standortpatriotismus gewählt hatte, um den DFB zu kritisieren, sondern andere, die das eben glattweg als unpatriotisch bezeichnet haben. Also das war in dem Fall Friedrich Merz. Und da hört es wirklich auf, ehrlich gesagt. Also eine Entscheidung über den Ausrüster oder den Bereitsteller von Trainingsanzügen und Trikots nach patriotischen Erwägungen zu treffen, das ist, da fehlen mir die Worte. Also das ist nicht weltfremd, sondern das ist fast schon infam, würde ich sagen. Ja, und das finde ich so frappierend an dieser Diskussion, die auch wieder zeigt, wenn der DFB was macht, dann ist es grundlegend falsch. Das war immer schon so. Und ich kann mich noch gut erinnern, als Wolfgang Niersbach noch DFB-Funktionär war und sich da auf den Tag freute, da die Deutsche Fußballliga gegründet wird und damit eben der andere Fußballverband im Land. Und er die Hoffnung äußerte, dann sei endlich der DFB nicht mehr für alle Defizite, die generell im Fußball auftreten, schuldig und verantwortlich. Aber er hat sich getäuscht. Es ist weiterhin der DFB. Die Fußballmafia.
Martin hat es schon angedeutet, da gibt es noch sehr viele interessante Aspekte. Also diese grundsätzliche Entscheidung, wo es jetzt auch um Fragen der Transparenz geht, die sich natürlich vor allem um die Höhe der Summe dreht, die interessant ist. Und dann natürlich auch dieser Zeitpunkt. Also erst eine Woche vor dieser Meldung hatten Adidas und der DFB ja mit viel Bohai die neuen Trikots für die Heim-EM präsentiert. Da gab es dann auch schon die Aufregung, weil die pink waren. Dann die nächste Aufregung, dass es bald nicht mehr Adidas ist. Also das wird sicherlich den DFB und die Öffentlichkeit und auch den SZ-Sport noch eine Weile beschäftigen. Dazu können Sie dann natürlich auch alles lesen bei uns, digital, online gedruckt und sicherlich auch hören. Vorerst sehen wir die deutsche Nationalmannschaft ohnehin noch in Trikots mit den drei Streifen am Dienstag gegen die Niederlande. Und am nächsten Montag gibt es dann wie gewohnt die nächste Folge von Und nun zum Sport. Die heutige Ausgabe produziert hat Jakob Arnu. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten wieder mit dabei sind. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.
Bye, bye.
Servus.